Das wünsche ich mir eigentlich auch für die gesamte Gesellschaft, dass man offener wird, dass man auch mal kontrovers sein darf. Ich meine, ich bin jetzt 1972 geboren und ich kann mich noch erinnern an eine Zeit, in der die Position, die die AfD jetzt vertritt, als die noch in der CDU und in der CSU zu Hause waren.
Wie beurteilen Sie die aktuelle Bundesregierung?
Oh, ich frage mich gerade, wer schlechter ist, die Bundesregierung oder die Medien?
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute zu Gast in unserer Sendung ist ein hochinteressanter Autor, Journalist, und zwar ist das Jens Berger von den Nachdenkseiten. Die Nachdenkseiten, eine hochinteressante Plattform in Deutschland, die immer wieder interessante Gegenberichte schreibt zum Medienmainstream. Und Jens Berger ist einer der federführenden Autoren von dieser Plattform, hat eben gerade ein Buch geschrieben, das sich einst als Bestseller in die Liste der Bestseller einreihte. Es ist dies: Wem gehört Deutschland? Komplett neu überarbeitet. Jetzt holen wir ihn dazu. Jens Berger, erste Frage: Sie haben sich jetzt intensiv für diese komplett überarbeitete Neuauflage mit Deutschland auseinandergesetzt. Was ist Ihr Kernbefund? Wie geht es Deutschland? Was ist sozusagen Ihre Diagnose Deutschlands?
Ja, im Buch geht es hauptsächlich um die Vermögensverteilung in Deutschland und natürlich alles, was damit zusammenhängt. Also also unsere Gesellschaft wird immer undurchlässiger. Wir entwickeln uns immer mehr zu einer Klassengesellschaft. Nicht nur beim Vermögen, beispielsweise auch was damit ja auch zusammenhängt, mit Bildungsaufstiegschancen, mit späteren beruflichen Chancen, generell der Aufstieg so aus der Mittelschicht in die Oberschicht und vor allen Dingen aus der Unterschicht in die Mittel- oder Oberschicht, der ist immer weiter verbaut. Wie Sie ganz richtig gesagt haben, das ist ja eine komplett überarbeitete Neuauflage. Und was ich da besonders spannend fand, das war so jetzt der Vergleich mit der Situation von vor 10 Jahren, was ja noch gar nicht so lange her ist. Und da war ich selber bei den Recherchen überrascht, dass sich diese gerade eben beschriebene Entwicklung nochmal massiv forciert hat. Vor allen Dingen in den letzten Jahren, also Stichwort Corona-Maßnahmen, Stichwort jetzt Energiesanktionen gegen Russland und die damit verbundenen Preissteigerungen. Das hat alles, ja, also da ernten wir jetzt sozusagen die Früchte, die dadurch gesät wurden. Und das sind halt keine schmackhaften Früchte.
Was hat sich aus Ihrer Sicht zum größten Problem Deutschlands entwickelt in diesen letzten 10 Jahren, seitdem Sie quasi dieses Buch neu geschrieben haben?
Genauso, jetzt, wie gesagt, wir fokussiert jetzt auf die ökonomische Ebene, ist es vor allen Dingen, ist es halt ja das Wegbrechen des verfügbaren Einkommens großer Teile der Gesellschaft. Das ist jetzt auch nicht nur eine Gerechtigkeitsfrage und es ist schon gar keine Neiddebatte, um Himmels Willen. Es ist auch eine volkswirtschaftliche Frage, denn unsere Volkswirtschaft ist auch stark darauf aufgebaut, vor allen Dingen halt der Mittelstand, die kleineren Betriebe, auf die Binnenwirtschaft. Jetzt logisch, das Restaurant um die Ecke, dem ist es ziemlich egal, wie jetzt die Kaufkraft sich in China entwickelt. Das mag interessant sein für die großen exportierenden Konzerne. Dem kleinen Restaurant um die Ecke, denen geht es darum, ob die Leute jetzt im Dorf, im Stadtteil, ob die genügend Geld zur Verfügung haben, dass sie dort ausgeben können. Und das wiederum ist jetzt, das hat in den letzten 10 Jahren noch weiter abgenommen. Hinzu kam, klar, schon gesagt, jetzt gerade in diesem Bereich Gastronomie, Hotellerie, kamen halt dann die Corona-Maßnahmen, was ja in Kombination wirklich so eine toxische Mischung ist.
Für wie dramatisch halten Sie diese Lage? Wenn ich jetzt aus der Schweiz Berichte über Deutschland und in Deutschland lese, dann lese ich von Firmenabgängen, Massenentlassungen, wenn man liest auch von Altersarmut. Wie dramatisch ist diese volkswirtschaftliche Lage wirklich? Wie schlecht geht es dem deutschen Bürger?
Genau, also diese viel zitierte Deindustrialisierung, man liest da immer diverse Meldungen. Das Ganze fügt sich auch zu einem Bild zusammen, ist aber statistisch noch sage ich dazu, nicht wirklich greifbar. Allerdings merken wir es natürlich. Ich glaube, das ist auch nicht eine Frage jetzt der harten ökonomischen Zahlen. Da geht es auch sehr viel so um, wie man neudeutsch sagt, das Mindset, so eine Demokratie als solche. Deutschland hat als Demokratie ohnehin viele Fehler, kann aber auch nur funktionieren, wenn die Mehrheiten der Bevölkerung wirklich daran an den Entscheidungsprozessen beteiligt werden und wenn am Ende auch etwas Positives für sie herauskommt. Früher im alten Griechenland war Demokratie ja nicht nach den Abstimmungen, sondern nach den Ergebnissen wurde sie definiert und für gut oder schlecht befunden. Und das ist uns in Deutschland irgendwie komplett abgegangen. Ich habe das Gefühl, so die letzten Jahrzehnte wird so das Gemeininteresse, das Interesse der Allgemeinheit, spielt dort bei den Entscheidungsfindungen gar keine große Rolle mehr. Und das ist halt eine Frage, wie lange so eine Gesellschaft, die in dieser Form regiert wird, in dieser Form funktioniert, überhaupt noch zusammenhält. Und da mache ich mir ernsthafte Sorgen. Ich meine, man sieht ja jetzt bereits die ersten Risse im gesellschaftlichen Kitt. Das ist jetzt noch ein bisschen verniedlichend, wie ich das gerade eben gesagt habe. Und da möchte ich die Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass wenn diese Entwicklung so weitergeht, dass in den nächsten 10, 20 Jahren die Gesellschaft unter Umständen noch komplett zerbrechen könnte in Deutschland.
Also Sie sprechen eigentlich sowieso eine Entkoppelung an, quasi von einer Schicht, politischen Schicht, wohlgemerkt, verstehe ich Sie da richtig, von der Bürgerklasse.
Genau. Vor 10 Jahren bei den Nachdenkseiten beispielsweise habe ich noch häufiger geschrieben, dass diese Politik eigentlich nur durch Lobbyismus erklärbar ist. Also, ich meine, gut, also die jetzige Politik ist sehr stark im Interesse der Konzerne, noch nicht mal der wohlhabenden Individuen, sondern der Konzerne. Heute bin ich mir dann nicht mehr so sicher, was diese Lobbyismus-These angeht. Denn also auch die Wohlhabenden im Lande, auch die Superreichen, die müssen natürlich ein Interesse daran haben, dass die Gesellschaft zusammenhält. Vor allen Dingen viele, die, wie ich gerade eben ausgeführt habe, mit der Binnenwirtschaft, die brauchen ja auch die Kaufkraft, die breit gestreute Massenkaufkraft, um selber ihre Ergebnisse zu erzielen, um selber ihre Renditen und letztendlich dann die Dividenden zu erzielen, von denen sie leben. Also da würde man sich auch den Ast, auf dem man sitzt, abschneiden. Und die Leute, mit denen ich auch in der Recherche zum Buch gesprochen habe, die ich jetzt zu den Reichen, einer sogar zu den Superreichen zählen würde, die kamen da seltsamerweise genau meine Positionen dazu. Und denen ist das auch ein absoluter Dorn im Auge. Mich würde wirklich mal interessieren, wer überhaupt diese Positionen, die die Bundesregierung jetzt beispielsweise exekutiert, wer diese Positionen überhaupt hat. Da habe ich jetzt auch keine wirkliche Erklärung für, muss ich ganz ehrlich sagen, wie dort diese Entscheidungsprozesse im Detail laufen.
Ja, und man muss ja auch sagen, diese Politik, die betrieben wird, die ist ja nicht gerade im Interessen von Superreichen, also von reichen Leuten, oder? Täusche ich mich da? Gibt es überhaupt noch reiche
So,
Leute
so.
in Deutschland? Ich meine, es wandern ja viele ab, viele Firmen, Großkonzerne. Es ist ja überhaupt nicht im Interesse von Großkonzernen. Oder täusche ich mich davor? Ist das total falsch?
Das ist insofern ist es total, ja, total falsch ist es nicht. Also es gibt beispielsweise gerade in der Schweiz natürlich sehr viele deutsche Milliardäre, die dort in den letzten Jahrzehnten hingezogen sind. Hat hauptsächlich Steuergründe. Ich meine, die Schweiz ist ein wunderschönes Land, selbstverständlich, aber das hat jetzt dann hauptsächlich Steuergründe. Das ist klar. Aber die Aussage, dass es in Deutschland kaum noch Reiche gibt, die ist grundfalsch. Also während in den Betrachtungszeiträumen von 2014 bis 2024 haben die 500 reichsten Deutschen haben ihr Vermögen mal glatt verdoppelt. Das ist schon eine immense Zahl, wenn ich mir überlege, dass meine Ersparnisse in den letzten 10 Jahren, dass sie sich verdoppelt hätten. und das, wo über die Hälfte der Zeitperiode noch in diese Niedrigzinsphase reinfällt, das ist schon ein ordentliches Ergebnis. Ich meine, klar, das ist natürlich Umverteilung von unten nach oben. Da muss man dann auch trennen. Also ein ökonomisches Interesse, individuelles Interesse haben die natürlich. Nehmen wir mal die Erbschaftssteuer beispielsweise, dass Erbschaften so gering besteuert werden, die großen Erbschaften. Jetzt die Erbschaften der Mittelschicht, die werden teilweise viel zu hoch besteuert, meines Erachtens. Aber die richtig großen Erbschaften werden in Deutschland kaum besteuert. Das ist im ökonomischen Interesse dieser superreichen Familien, zweifelsohne. Es ist aber auf der anderen Seite nicht im Sinne der Gesellschaft. Und wenn die Superreichen, wenn man jetzt die individuellen Interessen mal trennt, von den gesellschaftlichen Interessen, die sie auch haben. Die wollen ja auch in einer ja, gesunden Umgebung leben, in der sie jetzt auch keine Angst haben müssen, dass sie nachts überfallen werden oder was weiß ich, um ihre Sicherheit sich Sorgen machen müssen. Das ist ja auch in deren Interesse. Und da gibt es dann so einen Zielkonflikt, wie man das wahrscheinlich sagen würde.
Wie geht es eigentlich dem deutschen Mittelstand? Und wie könnte man diesen Mittelstand, der eigentlich der Kitt der Gesellschaft ist, wie könnte man den stärken? Was muss die Politik da jetzt sofort unternehmen?
Genau, also erstmal grundsätzlich zum Mittelstand. Wenn wir von Unternehmen sprechen, dann klingt da meistens mit, dass wir die Großkonzerne damit meinen. Das ist allerdings grundfalsch. Wir haben auch so eine extreme Verschiebung bei den Unternehmen in Deutschland. Über 90% der Unternehmen in Deutschland sind kleine und mittelständische Unternehmen. Die bilden über 90% der Azubis aus. Sie haben über 90% der Angestellten und Arbeiter arbeiten bei diesen KMUs. Aber diese paar Großkonzerne, die wiederum machen einen Großteil des Umsatzes und natürlich auch der Gewinne. Jetzt im Unternehmenssektor, also da haben wir auch so eine Verschiebung. Und die Interessen, die sind da auch grundsätzlich verschieden. Interesse der Großkonzerne ist es, international wettbewerbsfähig zu sein. Und Deutschland wird dort häufig primär als Markt gesehen. In Deutschland Steuern zahlen, tun aber auch nur die ja, wenigsten. Und wenn, dann wird es international so verteilt, dass in Deutschland nur noch ein geringer Teil ankommt. Bei den Mittelständlern wiederum, da wird ein Großteil ihrer Steuern, allein auch schon, weil es auch gar nicht anders ginge, selbst wenn sie wollten, wird auch in Deutschland entrichtet. Also sprich, was ich mit diesen langen Sätzen jetzt sagen wollte, die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die sind es eigentlich auch, die Gesellschaft am Laufen halten. Mhm. Diese Unternehmen leiden unter zwei Faktoren. Den einen hatte ich gerade schon genannt, das ist das Wegbrechen der breiten Nachfrage, also stückweise wegbrechen, ganz ist es noch nicht weggebrochen, und so eine Geschichten wie beispielsweise jetzt die hohen Energiekosten, gerade eben so im industriellen Bereich, das ist ja eine einzige Katastrophe, die müssten 1:1 umgelegt werden auf die Produkte oder auf die Dienstleistungspreise. Stoßen wir auch wieder auf zwei Probleme. Die Binnennachfrage in Deutschland, die kann das nicht voll abfedern, bezahlen, einfach weil die Leute das Geld nicht haben. Und wenn diese Unternehmen im internationalen Wettbewerb stehen, dann haben sie natürlich ganz klare Kostennachteile. Mhm. Sie müssten ihre Produkte teurer anbieten und sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Anderen beispielsweise von der Industrie, was dort ab, die Unternehmen, die energieintensiven Unternehmen, die abgewandert sind, sind zu sehr, sehr großen Teilen in die USA und in die Türkei abgewandert im Produktivbereich. Die Türkei bezieht günstige Energie aus Russland. Die USA betreibt dort ihr Fracking und auch dort ist die Energie wirklich spottbillig. Das sind natürlich, aber das ist die deutsche Politik, dass die deutschen Entscheider das nicht sehen, wie offensichtlich das ist. Beispielsweise, dass wir uns bei den Russland-Sanktionen die Politik von den USA förmlich aufdiktieren lassen. Und da geht es jetzt nicht irgendwie um die hehren westlichen Werte, sondern da geht es primär auch um ganz harte Standortpolitik. Mhm. Das scheint im politischen Berlin sich noch nicht wirklich rumgesprochen zu haben. Oder es hat sich rumgesprochen und man handelt gegen die Interessen derjenigen, die einen gewählt haben, was wiederum mit dem Grundgesetz komplett unvereinbar wäre.
Sie sagen es, oder? Energiekrise, man hat diese Sanktionen, die man noch mitträgt, man hat Abwanderung, man hat eine unglaubliche Steuerlast als Unternehmen, das man tragen muss als Volkswirtschaft. Deutschland scheint so ein bisschen abgeschlagen als Wirtschaft. Müsste man eigentlich Habeck und den Wirtschaftsführern in Berlin oder den Wirtschaftspolitikern in Berlin zurufen, hey, es ist langsam ernst, die Wirtschaft steht langsam vor dem Kollaps, oder gibt es da noch eine gewisse Marge?
Müsste man, ja, das stimmt. Wo ich ein bisschen widersprechen muss, das ist bei den Steuern. Also Steuern in Deutschland fallen ja auch nur auf Gewinne dann an von Unternehmen und die müssen auch erstmal erzielt werden. Wo es wiederum richtig ist, das sind so diese indirekten Steuern, die dann anfallen, beispielsweise auf Energie. Mhm. Der Strom auch für Unternehmen ist ja zu einem Großteil des Preises sind dort ja auch Steuern und Abgaben, was die prekäre Lage dann noch schlimmer macht. ja, was Herrn Habeck da treibt. Ich rätsele manchmal, ob er die Sache wirklich nicht versteht, ob er von Ökonomie wirklich keine Ahnung hat. Aber er hat ja auch Berater. Ob diese Berater nun interessengesteuert sind. Ich meine, wir hatten ja hier diesen Fall Greichen, beispielsweise, wo es dann klar war, dass es jetzt nicht nur, sagen wir es mal, ein bisschen freundlich ums Klima und um den Klimaschutz ging, sondern auch um Interessen, die in diesem Familienverband der Familie Greichen lagen, also klassische Lobbyismuspolitik. Aber was mich besonders ärgert dabei, ist, dass da niemand wirklich aufsteht. In der SPD beispielsweise, da haben wir ja durchaus noch Restwirtschaftskompetenz vorhanden. Die sind ja Koalitionspartner von den Grünen. Warum stellen die sich nicht mal auf ihre Hinterbeine? Und die Zahlen sind alle offensichtlich, das weiß man auch in der SPD. Warum schlägt dort keiner Alarm?
Wo liegt eigentlich der Lichtblick in Deutschland? Wo läuft es vielleicht noch gut, auch in der Wirtschaft? Warum ist dieser Wirtschaftsstandort Deutschland trotz allem, was Sie jetzt beschrieben haben, trotzdem noch attraktiv?
Das ist, ich würde mal sagen, das ist vor allen Dingen auch die, ja, Standorttreue und Innovationskraft des Mittelstands, die sicherlich noch jetzt im internationalen Vergleich, wo Deutschland noch sehr, sehr gut dasteht, was mittlerweile aber auch schon wieder abnehmend ist, da das Bildungssystem ist dafür verantwortlich. Ich meine, jedes Unternehmen lebt natürlich auch von gut ausgebildeten, gut qualifizierten Nachwuchs. Im Facharbeiterbereich ist das sicherlich vorhanden, da das dort ja auch die Unternehmen selber zu verantworten haben. Bloß jetzt, was die Hochschulbildung angeht, da sind da schon klare Defizite. Es hat alles was mit Unterfinanzierung zu tun, aber auch damit, dass wir das Potenzial, das wir haben, überhaupt gar nicht ausschöpfen, da wir grob die Hälfte der Gesellschaft schon von vornherein ausschließen, da sie nicht den Zugang zur höheren Bildung haben. Formal haben sie den, aber realistisch ist das Ganze nicht. Nehmen wir mal die, ja, 80er, 90er Jahre, also die Zeit, in der ich auch dann aufgewachsen bin und zur Schule und in den 90ern dann zur Universität gegangen bin. Da war das Ganze noch sehr offen. Da war es noch kein Problem, wenn man jetzt als Kind aus einer Arbeiterfamilie, wenn man denn die Qualifikation hat, studieren wollte. Das war alles finanziell möglich. Heute ist das schon fast ein Ding der Unmöglichkeit. Das BAföG existiert zwar auf dem Papier, reicht aber nicht. Allein schon die Mieten in den Universitätsstädten sind ja der blanke Horror. Und wer sich das als Elternteil nicht leisten kann, der kann seine Kinder halt nicht mehr auf die Universität schicken. So, und da, aber vielleicht sind das ja gerade eben die späteren ja, Ingenieure, die irgendetwas Tolles entwickeln könnten, oder die, ja, großen Industriekapitäne der Zukunft, die etwas aufbauen. Aber dieses Potenzial wird ausgeschlossen. Paradoxerweise wird immer bei der Migrationsdebatte, wird zu Recht wohlgemerkt, immer davon gesprochen, dass wir durch eine verfehlte Bildungspolitik das Potenzial der Migration nicht ausnutzen. Das stimmt. Aber gleichzeitig wird vergessen, dass wir auch in einer klassistischen Gesellschaft leben, in der wir das Potenzial unserer eigenen ja, Unterschicht und unteren Mittelschicht auch nicht ausnutzen.
Das Interessante haben Sie ja jetzt eigentlich angesprochen. Die gut Ausgebildeten, das habe ich kürzlich mal gelesen, die wandern dann auch ab. Man hat zwar einen Zuzug, also ein Plus an Zuwanderern, jedoch die Fachkräfte, die gut ausgebildeten, die hoch ausgebildeten Arbeitskräfte Deutschlands, die wandern ab. Also man hat da also irgendwie ein Delta. Wie würden Sie diesen Fachkräftemangel, wo ich immer so ein bisschen dieses Triggerwort in den Medien, Fachkräftemangel herrscht, wie würden Sie das lösen? Wie würden Sie das angehen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also Fachkräftemangel, wie er auch teilweise als Kampfbegriff angeführt wird, da muss man sehr, sehr aufpassen und sehr unterteilen. In vielen Bereichen ist es auch so, dass die Unternehmen einfach nicht bereit sind, die, ja, geforderten Löhne zu bezahlen. Wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne einen Porsche, will aber nur 10.000 Euro bezahlen und kriege kein Angebot, dann kann ich nicht von einem Porsche-Mangel sprechen, sondern dann habe ich ganz einfach falsche Vorstellungen. Und das ist schon mal vor allen Dingen im Pflegebereich, wo ja angeblich der Fachkräftemangel so besonders groß ist, ist das eigentlich der Hauptgrund dafür, dass wir einen Fachkräftemangel haben. In der Krankenpflege und in der Altenpflege sind es dort Frauen, ein Großteil davon auch etwas älter bereits, die in diesen Bereichen tätig sind. Und es ist ja ein physisch wie psychisch sehr, sehr belastender Job. Wenn man sich's irgendwie leisten kann, dann geht man in diesem Bereich, geht man auf Teilzeit. Und wenn zwei Krankenpflegerinnen halbtags arbeiten, ist eine Planstelle weggefallen. Das könnte man natürlich revidieren, indem man jetzt beispielsweise die Arbeitsbedingungen attraktiver gestaltet. Sowohl was jetzt die Arbeitszeiten angeht, als auch was den Lohn angeht, weil der dann natürlich auch eine Rolle spielt. Und schon hätte ich dann keinen Fachkräftemangel mehr, da die beiden Damen, von denen ich gerade gesprochen habe, mit Freude wieder Vollzeit arbeiten würden. Das wird lustigerweise auch gar nicht in Betracht gezogen, sondern es geht immer nur um die Akquise von neuen Mitarbeitern, die vorher noch nicht in diesem Bereich gearbeitet haben. Lustigerweise, meine Frau, die ist Krankenschwester, die könnte einiges erzählen, was da komplett schief läuft, wenn wir Personal aus Indien, aus Syrien, aus den Philippinen haben wir jetzt welche bei uns im Krankenhaus. Das sind liebe, nette Menschen, die auch ihr Bestes geben, wo allerdings das Ausbildungsniveau ein ganz anderes ist und vor allen Dingen, wo wir Sprachbarrieren haben, gerade eben im Pflegebereich, wo es auch sehr viel auf Kommunikation mit den Patienten ankommt. Jetzt nicht nur, um ihnen psychisch gutes Umfeld zu bereiten, sondern auch, um erstmal herauszufinden, was die eigentlich haben. Da muss man die Sprache sehr gut beherrschen. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann geht die Qualität natürlich in den Boden. Und das ist auch so eine Sache, die bei unserer Fachkräftediskussion mir so ein bisschen zu kurz kommt. In anderen Bereichen, das haben Sie gerade eben schon angedeutet, kommt sehr häufig vor, dass qualifizierte Kräfte selber aus Deutschland abwandern. Gerade eben in diesen so wichtigen MINT-Studiengängen, was ja auch absolut verständlich ist. Also ich möchte jetzt niemanden einen Vorwurf machen, der jetzt ein Angebot bekommt von Meta oder von Facebook oder von Intel, Nvidia, und dort im Silicon Valley das Dreifache, Vierfache verdienen kann und noch Top-Karrierechancen hat. Aber das ist dann wieder rum eine Standortpolitik. Gerade aus dem universitären Umfeld Unternehmen zu gründen, das ist in Deutschland, das scheitert an der Bürokratie, es scheitert an den, ist auch wieder eine Klassenfrage. Wenn ich jetzt beispielsweise einen Vater habe, der für einen Kredit als Unternehmensgründer, da muss man schon ein bisschen was mitbringen, der für einen Kredit von, ich sage jetzt mal, 500.000 bis 1 Million bürgt, sei es mit seiner Immobilie beispielsweise, dann geht das, wenn ich als frisch gebackener Uni-Absolvent kann diese Sicherheiten nicht mitbringen. Der Staat springt nicht ein. Business Angels, die sind da auch sehr, sehr egoistisch fokussiert. Die wollen hauptsächlich selber Geld machen. Und alles, was es so in dem Umfeld an Instituten gibt, die sind an dermaßen teils absurde Auflagen gebunden, dass es de facto nicht geht. Was machen die jungen Leute? Sie gehen ins Ausland, logisch.
Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um über einen Mindestlohn zu sprechen oder auch eine Viertageswoche in Deutschland?
Das mit der Viertageswoche, das sehe ich kritisch. Das beißt sich ja auch. Ich meine, wenn man die Unternehmen fragt, was sie am meisten leiden, da hört man dann oft, dass sie kein geeignetes Personal finden. Das ist halt dieser Fachkräftemangel. Lassen wir mal dahingestellt sein. Aber wenn das jetzt das Kernproblem ist, dann kann ich ja nicht zusätzlich die Arbeitszeit auch noch reduzieren. Dadurch würde ich ja diese Entwicklung forcieren. Mindestlohn, hingegen bin ich grundsätzlich, stehe ich dem positiv gegenüber. Nicht nur aus Gerechtigkeitsgründen, auch aus Gerechtigkeitsgründen, aber nicht nur, sondern vor allen Dingen, da schließt sich dann wieder der Kreis, um halt diese breite Kaufkraft zu gewährleisten, beziehungsweise heutzutage müsste man wohl eher sagen, wieder zu schaffen. Denn gerade eben im Niedriglohnbereich wird ein Großteil des Geldes, weil es auch gar nicht anders geht, verkonsumiert, ausgegeben. Und das sind nun mal die Einnahmen von der Unternehmen, gerade eben von regionalen Unternehmen. Jetzt so ein ein Paketträger oder ein Hilfsarbeiter auf dem Bau, der wird sein Geld jetzt nicht an die Côte d'Azur bringen oder in New York einen Shoppingbummel machen, sprich Ausgaben tätigen, die der deutschen Volkswirtschaft dann entzogen werden, sondern der wird dann in die Pommesbude um die Ecke gehen oder vielleicht dann an der Ostsee mal Urlaub machen. Und das wiederum sind die Einnahmen von anderen Gewerbetreibenden, die eigentlich die Volkswirtschaft so am Laufen halten, ja.
Wie beurteilen Sie die aktuelle Bundesregierung?
Oh, ja, also in ganz, ganz vielen Bereichen würde ich die Schulnote entweder 5 oder 6 geben. Da gehört jetzt die Außenpolitik und die Sicherheitspolitik dazu, wobei man sagen muss, dass gerade eben ja jetzt in der SPD da vielleicht zu früh, das jetzt wirklich sie dafür zu loben, aber vielleicht jetzt ein Umdenkprozess doch langsam initiiert wurde. Also die letzten Äußerungen auch von Bundeskanzler Scholz stimmt mich da so ein bisschen optimistisch. Bei den anderen beiden Ampelparteien, Außenpolitik und Sicherheitspolitik, ist eine glatte 6. Das ist eine super Katastrophe, gerade eben auch was die Grünen angeht. Wirtschaftspolitisch eine weite Inkompetenz, die ich dort leider ausmachen muss. Es wird halt vor allen Dingen halt diese Klimapolitik, um Himmels Willen, ich bin ja jetzt nicht gegen CO2-Einsparungen beispielsweise, aber gerade eben im Wirtschaftsbereich muss das natürlich so gestaltet werden, dass die Kosten dafür nicht den ja, gesellschaftlichen Nutzen komplett überwiegen und dass man da ein bisschen auch ja, mit Sinn und Verstand an die Sache rangeht. Und das sehe ich da überhaupt nicht. Und in anderen Bereichen, es ist ja auch eine einzige Katastrophe, muss man ganz ehrlich sagen. Also von der aktuellen Bundesregierung bin ich wirklich sehr, sehr enttäuscht. Obwohl, dass man mit dem enttäuscht vielleicht noch vorsichtig sein muss, denn enttäuscht sein kann man ja nur, wenn man hohe Anforderungen hatte und hohe Erwartungen und das hatte ich auch nicht unbedingt. Aber andererseits muss man natürlich jetzt, so Ampelbashing ist sehr, sehr populär,
Ja, genau. Deswegen wollte ich nämlich fragen, deswegen wollte ich gerade fragen, wen oder wen finden Sie den am wenigsten schlechtesten Minister aktuell? Wer macht seine Sache vielleicht sogar gut?
aus dem aktuellen Kabinett, ho, 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 fällt mir da jemand ein? Nee, da muss ich passen. Früher war ich immer ein großer Fan von den Gerd Müller, dem Entwicklungshilfeminister von der CSU, aber der ist ja nicht mehr im Dienst. Und seine Nachfolgerin, die Svenja Schulze, macht das auch ganz, ganz miserabel. Da muss ich jetzt passen bei der Frage. Aber ich wollte noch vorher was sagen. Und zwar, Ampelbashing ist sehr populär, mache ich auch immer gerne. Das Problem ist bloß, dass ich auch keine realistische Alternative momentan sehe. Denn wenn man sich die Umfragewerte anschaut, gut, da könnte man jetzt die SPD gegen die CDU eintauschen. Dass die CDU dann mit Grünen, also diese Jamaika-Koalition, was die ganze Sache aber nur noch schlimmer machen würde, vor allen Dingen im sicherheitspolitischen, außenpolitischen Bereich, da die SPD ja noch so ein leichtes Korrektiv ist, während die CDU und CSU da ja auch ja, komplett drüber sind. Und im Endeffekt würde das sogar eine reale Kriegsgefahr wahrscheinlich bedeuten.
Welche Kurskorrektur müsste die Ampel jetzt zwingend sofort vornehmen? Was wäre quasi der wichtigste Kern, ja, die wichtigste Kehrtwende, die jetzt vollbracht werden müsste? Was muss die Ampel jetzt sofort tun?
Okay, also erstmal das Außen- und Sicherheitspolitische, was zwar nicht Gegenstand meines Buches ist, aber wo ich momentan eigentlich auch die größten Probleme, die akuten Probleme sehe, dass sie sich ja für einen Verhandlungsfrieden in der Ukraine stark macht. Und wenn das dann irgendwann ja geschafft sein sollte, für ja den Aufbau einer neuen Sicherheitsarchitektur in Europa, die nicht auf einen neuen Ost-West-Konflikt hinausläuft, sondern bei dem Russland mit einbezogen wird und bei dem man sich auch mal die eigenen europäischen Interessen, auch die deutschen Interessen wohlgemerkt, erstmal definiert und sie von den Interessen der USA abtrennt und da dann auch die richtigen Schlüsse draus zieht, was Außen- und Sicherheitspolitik angeht. Das ist allerdings sehr, sehr fern. Das erwarte ich jetzt, was heißt, das erwarte ich nicht. Ich würde es mir wünschen von der Ampel, aber das ist in der Tat unrealistisch. Im ökonomischen Bereich, also was ich ganz wichtig fände, das wäre eine Rücknahme jetzt dieses Heizungsgesetzes beispielsweise. Und dieser ja, EU-Gebäuderichtlinie, Gebäudesanierungsrichtlinie, denn das ist gerade in der Breite. Ich meine, ich wohne hier selber auf dem Lande. Das mag jetzt hier jemand, der in Berlin in der City wohnt, jetzt gar nicht so fürchterlich triggern. Aber gerade hier auf dem Lande, das sind Kosten, die einen da in näherer Zukunft erwarten, die wirklich in einem so hohen Rahmen sind, dass sie ja de facto schon fast eine Enteignung, in einigen Fällen zumindest, gleichkommen. Und es gibt ja das schöne Wort Konsumklima. Und das ist hier beispielsweise in der Umgebung, ist das komplett ja in den Boden gesunken, da die Leute halt so eine Unsicherheit haben. Ja. Was ist, wenn ich jetzt im nächsten Jahr mir für 20.000, 30.000 Euro eine Wärmepumpe kaufen muss? Was ist, wenn ich jetzt mein Haus sanieren muss für ja, einen ebenfalls fünfstelligen Betrag? Da aus diesen Gründen halten die Leute momentan, sehr viele Leute zumindest, die ich kenne, halten halt ihre Ausgaben zurück. Und wie gesagt, Ausgaben des einen, Einnahmen des anderen, das schwächt die Wirtschaft noch weiter. Ja. Und zig andere Sachen. Auch weil, um jetzt auf mein Buch zurückzukommen nochmal, beispielsweise die Einführung einer gerechten Erbschaftssteuer, bei der auch die richtig großen Vermögen und Erbschaften fair besteuert werden. Ja, weiß nicht, ob Sie das wissen, wir haben in Deutschland die Einnahmen aus der Tabaksteuer sind viermal so hoch wie die Einnahmen aus der Erbschaftssteuer. Das heißt, als Raucher, die Raucher tragen viermal so viel zur Finanzierung des Gemeinwesens bei, wie die Vermögenden über die Erbschaftssteuer. Und allein das ist schon so ein krasses Missverhältnis, dass man da intervenieren muss.
Interessant, nochmals zum Gebäudesanierungsgesetz. Ja. Mit was für Kosten rechnen Sie in Zukunft? Was schätzen Sie da so? Was kommt auf Sie zu?
Also bei mir persönlich wäre es sicherlich ein fünfstelliger Betrag. Das kommt noch auf die Details dann an, wie das dann definiert ist, welchen Energiestandard das Haus dann jetzt erfüllen muss. Was die Wärmepumpe angeht, was kostet so eine Wärmepumpe? Also über 20.000 sind es ja, wenn man jetzt die alte Heizung austauschen muss. Und klar, das sind natürlich, wenn man das jetzt zusammennimmt, ist das schon ein sehr, sehr großer Betrag, den jetzt auch die wenigsten jetzt aus ihren Ersparnissen ganz einfach bezahlen müssten. Man müsste sich wieder verschulden, hätte die Tilgung dieser Kredite würde dann auf absehbare Zeit auch wieder einen Teil des verfügbaren Einkommens schmälern. Also wirtschaftspolitisch ist es eine glatte, also eine wirklich katastrophale Entscheidung.
Wenn ich richtig informiert bin, sind Sie jemand, der immer ein bisschen fasziniert war oder sehr fasziniert war von Politikern aus dem Schlage von Willy Brandt.
Korrekt.
Ist das richtig? Gibt es, sehen Sie irgendeinen Politiker aus dem Schlage eines Willy Brandts oder vielleicht auch eines Helmut Kohls oder wie sie alle heißen? Gibt es da jemanden, den Sie sehen, auf den Sie Hoffnung setzen, der vielleicht das Ruder in Deutschland herumreißen kann?
Ich mir das momentane Personaltableau anschaue, würde ich da Sarah Wagenknecht nennen, die sicherlich sowohl außenpolitisch, sicherheitspolitisch als auch wirtschaftspolitisch, da ja auch so Willy Brandts Positionen, da gibt es sehr, sehr große Schnittmengen. Und die sicherlich auch eine Person ist, die das Charisma mitbringt, dass sie die Leute mitnehmen kann.
Was halten Sie von diesem Bündnis, das sie gegründet hat? Ist das etwas, das zuversichtlich stimmt, dass realistischerweise auch eine Rolle spielen kann, bundespolitisch. Wie schätzen Sie das ein?
Das denke ich schon. Ich meine, es ist noch sehr früh, das jetzt abschließend zu bewerten. So ein paar Personen, die kenne ich durchaus noch aus ihrer Zeit, als sie bei der Linken waren. Nur mal Fabio De Masi beispielsweise. für mich der beste Finanzpolitiker, den ich überhaupt kenne, also aktive Finanzpolitiker, den ich überhaupt kenne. André Hunko macht da super Arbeit, was Außen- und Sicherheitspolitik angeht, gerade eben mit südamerikanischen Staaten. Da ist er sehr gut aufgestellt. Das sind also die Sevin Dagdelen, von der halte ich auch sehr viel. Das sind also durchaus gute Leute, die dort vertreten sind. Würde mir jetzt noch wünschen, neulich hatte ich gesprochen mit dem, das fällt mir der Name schon wenig ein, Michael von der Schulenburg, der an dritter Stelle steht. Der ist ein ehemaliger UN-Diplomat, ein ganz toller Mann, also den ich auch gerne im Europaparlament sehen würde. Also da setze ich durchaus Hoffnung drauf.
Wie steht es eigentlich um die linke Politik generell in Deutschland? Wie steht es um die politische Linke?
Also diesen Begriff müsste man, glaube ich, mittlerweile neu definieren. Also ich bezeichne mich ja selber auch immer noch als Linken. Oft sage ich dann dazu so schon fast entschuldigend, Altlinker oder Linker in der Tradition der ehemaligen SPD. Das muss man heute schon immer dazu sagen, da ja die Linke als solche ja mittlerweile gekapert wurde von Leuten, die in sehr, sehr vielen politischen Bereichen ganz andere Vorstellungen haben, auch als ich. Also Stichwort Identitätspolitik, dieses ganze Woke-Linke. Anscheinend ist es ja auch mittlerweile durchaus Usus, dass Linke auch für Kriege sind. Und das ist nicht mehr meine Linke. Ich verstehe auch nicht, wie das so reibungslos gehen konnte, dass halt sowohl die Partei, die Linke, als auch die linke Politik generell, dass das so schnell ja gekidnappt werden konnte von Leuten, die ganz andere Interessen vertreten. Ja, es gibt immer so einen Generationenwechsel, damit wird das dann erklärt, dass die heute 20-, 30-Jährigen halt links anders definieren. Das mag ja alles sein, aber so also diese linken Grundwerte, Solidarität beispielsweise, wirtschaftliche Vernunft würde ich dazu zählen, Friedenspolitik, wenn man diese drei Kernpfeiler einfach ja, anderen politischen Zielen unterordnet, dann verstehe ich da die Welt nicht mehr. Und insofern habe ich mittlerweile Schwierigkeiten, mich immer noch als Linken zu bezeichnen. Nicht, weil ich mich nicht mehr links fühle. Ich fühle mich sehr, sehr links. Ich würde sagen, so, wo ich bin, ist links. Aber diejenigen, die sich selber ansonsten als links bezeichnen, die würde ich nicht mehr in meiner Nähe sehen wollen. Das ist das Problem, ne?
Wann
Mir ist heimatlos geworden, so ein bisschen.
sind eigentlich die Linken in Deutschland falsch abgebogen? Bei welcher Frage hat sich quasi die Spreu vom Weizen, wann hat es sich zum Unguten entwickelt aus Ihrer Sicht?
Ich bin jetzt kein Politikwissenschaftler, aber was ich so wahrgenommen habe, das war als bei der Linken, als dann dieser Flügelstreit dort ausgebrochen ist, als mit Katja Kipping und Bernd Rixinger so zwei Vertreter dieser neuen Linken dann plötzlich dort die Führung übernommen haben und auch in der Partei so die ganzen Korrektive weggefallen sind. Sicherlich auch bei der anderen ja, ehemals linken Partei, der SPD, waren es dann auch so die Schröder-Jahre, die das war ja ungefähr zeitgleich, ja, ein bisschen später war das bei der Linken, bei der SPD war es ein bisschen früher, als dort auch linke Ideale dann ja der reinen Machtarithmetik geopfert wurden, da vor allen Dingen dann im wirtschaftlichen Bereich. Also Schröder muss man heute noch Respekt zollen für seine Außenpolitik, für Teile seiner Außenpolitik. Es war auch nicht alles toll, was er gemacht hat, aber beispielsweise, dass er sich den Irakkrieg versagt hat, dass er das klare Ziel formuliert hat, dass er zusammen mit Frankreich sich emanzipieren will von den USA. Da war er schon seiner Zeit voraus. Wirtschaftspolitisch war es eine einzige Katastrophe. Sozialpolitisch auch. Und da war halt dann die SPD zumindest in Teilen so als, ja, als linke Partei nicht nur für mich, dann halt auch gestorben.
Können Sie es nachvollziehen? Können Sie das im Grunde oder also im entferntesten Sinn verstehen, dass eine große, eine bedeutende Zahl der Arbeiterschicht, die ja eigentlich die Zielgruppe klassisch linker Politik wäre, sich mittlerweile derart heimatlos fühlt, dass sie sich der AfD zuwenden? Oder ist das für Sie ein absoluter, ein No-Go? Oder wie sehen Sie so da, wie sehen Sie diese Frage?
Ich glaube, so eine Entscheidung ist, die werden auch nicht mal rational gefällt. Ich bezweifle ganz einfach mal, dass viele Leute aus der Arbeiterschicht, die jetzt die AfD wählen oder die die Absicht haben, die AfD zu wählen, dass die sich jetzt wirklich ernsthaft mit dem sozial- und wirtschaftspolitischen Programm der AfD auseinandergesetzt hat, weil dann müssen sie klar erkennen, dass sie gegen ihre eigenen Interessen wählen. Das ist, ja, wie man sagt das ja so schön, Protestwähler. Und für diesen Protest habe ich natürlich Verständnis. Mal gut, dass er jetzt in Richtung AfD geht. Ich würde es persönlich selbstverständlich nicht machen, weil ich unglaublich viele Politikbereiche der AfD, weil ich mit denen keine Schnittmenge habe. Aber dass man aus Protest dann einfach nur um den etablierten Parteien eins auszuwischen und vielleicht auch, weil man keine andere Alternative sieht. Meine gut, beim BSW, das ist relativ neu, das ist in den Umfragen noch gar nicht so richtig drin. Und ich weiß auch, dass natürlich das BSW, vor allem die Person Sahra Wagenknecht, natürlich auch polarisiert. Sie wird nicht von allen gemocht, was ja auch verständlich ist, ist ja in Ordnung. Und ja, dann wird halt die AfD als Alternative gesehen. Und ich glaube auch, wenn ich mir ja, Kommentare auf X oder Facebook angucke, dass einigen Leuten auch nur darum geht, so die ja, Bundesregierung oder die, ja, die Mainstream-Journalisten maximal zu ärgern. Und womit kann man sie maximal ärgern? Das ist klar, indem man die AfD wählt.
Ist das etwas, das Sie beunruhigt, dieser Aufstieg, dieser enorme Zuwachs, der schon enorm ist, oder dieser Anstieg an Wählerpotenzialen auch? Ist das etwas, das Sie beunruhigt, besorgt, beängstigt, oder muss man da doch noch irgendwo die Kirche im Dorf lassen?
Ich denke Letzteres. Also wie gesagt, ich habe mit der AfD fast keine Schnittmengen, aber ich meine, ich bin jetzt 1972 geboren und ich kann mich noch erinnern an eine Zeit, in der die Position, die die AfD jetzt vertritt, als die noch in der CDU und in der CSU zu Hause waren. Gerade eben so, was sich jetzt so der hessische CDU-Verband, der war ja über Jahrzehnte lang ja, rechter als die AfD es heute ist. Und die ganzen Slogans, die von der AfD kommen, die hätten früher auch eins zu eins von beispielsweise von Franz Josef Strauß kommen können. Insofern jetzt diese, ja, die wir müssen die Demokratie retten, Rhetorik, die kann ich inhaltlich nicht nachvollziehen, warum sie so, ja, so medial, verbreitet wird. Das wiederum kann ich nachvollziehen. Unser Herausgeber Albrecht Müller hat in seinem Buch das der Wippschaukel-Effekt genannt. Das finde ich sehr, sehr überzeugend. Denn je schlechter man den politischen Gegner darstellt, auch auf moralischer Ebene vor allen Dingen, desto besser wirkt man selber. Und was jetzt die Bundesregierung, was ihre reale Bilanz angeht, das hatten wir ja gerade schon, die ist ziemlich miserabel. Mit was will ich mein Image überhaupt noch aufpolieren? Natürlich, indem ich jetzt Deutschland vor den bösen, bösen Nazis rette und mich selber als der hehre Verteidiger, der edle Ritter darstelle, der für die Demokratie eintritt, was nach, egal wie man es jetzt betrachtet, einfach auch ganz einfach nicht so ist. Man kann sich auch fragen, warum ist die AfD so groß geworden in den ja, letzten Jahren? Und da fallen mir eigentlich fast nur politische Fehler der etablierten Parteien ein, die die AfD groß gemacht haben, plus die ja, immer unglaubliche Rhetorik von eines Großteils der Medien. Die durch ihre ja, Voreingenommenheit und ihre Ausschließeritis, ihre Cancel Culture und so weiter und so fort, die AfD eigentlich, sie geben vor, sie wollten die AfD bekämpfen, aber letztendlich haben sie die AfD damit nur stark gemacht.
Ja, genau. Also von außen ist es eigentlich, man reibt sich da aus der Schweiz ein bisschen die Augen, wenn man da diese Verfahren beobachtet, diese Brandmauer-Rhetorik, die Verbotsforderungen. Was wäre jetzt aus Ihrer Sicht, was wäre da der richtige Umgang mit einer Partei, die man eigentlich nicht will, die man bekämpfen will, aber gleichzeitig groß macht? Was wäre der richtige Umgang mit der
Ja,
AfD aus Ihrer Sicht?
sie inhaltlich zu stellen. Denn da hat die AfD ja also das ihre gesamte Programmatik und Rhetorik ist ja vor allen Dingen auf Anti. Also man will den Gegenpol zu den regierenden Parteien will man darstellen. Bei näherer Betrachtung ist es aber auch gar nicht so. Nehmen wir mal beispielsweise die Israel-Gaza-Thematik. Also aus dem außenpolitischen Bereich nehmen wir im wirtschaftspolitischen Bereich die Steuerpolitik oder die Wirtschaft, die gesamte Wirtschaftspolitik, da sehe ich fast keinen großen Unterschied zu den etablierten Parteien. Im Gegenteil, was jetzt so neoliberale Ideen angeht, da überholt die AfD teilweise sogar die FDP. Für eine Partei wie die SPD oder für die Linke oder für Bündnis Sahra Wagenknecht wäre es natürlich am wichtigsten, das mal rauszustellen und die AfD auf politischer Ebene, auf Sachfragenebene zu packen, was ja durchaus möglich ist, denn die Konzepte, die überzeugen mich jetzt überhaupt nicht. Sehr, sehr viel ist auch einfach nur Rhetorik und da steckt nichts dahinter. Dann könnte der Wähler dann auch frei entscheiden. Aber das will man nicht. Vielleicht meine Vermutung ist, dass dass dadurch dann halt dieser Wippschaukeleffekt nicht mehr so gut funktionieren würde, weil dann auch die Leser, Hörer, Zuschauer erkennen würden, dass die AfD jetzt nicht jetzt dieser Teufel ist, der da immer an die Wand gemalt wird, sondern mehr Schnittpunkte mit den großen Parteien hat, als der AfD selber lieb sein kann.
Die Debatte scheint von außen betrachtet hypernervös. Das hat man beispielsweise auch wieder an diesem Sylt-Video gesehen, wo man dachte, das hat eine mehr oder weniger eine Staatskrise ausgelöst, weil da ein paar Betrunkene haben da irgendwelche ausländerfeindlichen Parolen und Nazi-Sachen gegrölt.
Das war eigentlich.
Sagen Sie?
Warum wurde das so eine große Nachricht? Warum wurde ging das so viral, wie man heute sagen würde? Ich denke, das war jetzt weniger der Inhalt selber, sondern von wem es kam und in welcher Location das Ganze aufgenommen wurde. Das hat ja mit der ganzen AfD-Debatte auch zu tun. Uns wurde ja auch immer eingetrichtert, dass jetzt irgendwelche Abgehängten in Brandenburg, Thüringen oder Sachsen, dass das halt die Nazis wären. Und es würde, glaube ich, keinen überraschen, wenn auf irgendeinem Volksfest in der sächsischen Pampa jetzt irgendwelche Leute Nazi-Parolen grölen. Bloß, dass das Ganze jetzt von Leuten, die wie FDP-Leistungsträger aussehen, dann noch in Kampen, einer der teuersten Location Deutschlands, also sprich Angehörige der finanziellen, der Geldelite, dass die dabei gefilmt wurden, dass dort natürlich auch rechtes Gedankengut verbreitet ist, das sollte jetzt niemand überraschen, natürlich ist es das auch. Aber das war dann halt die Schlagzeile. Plötzlich ist es im Bruch, ne?
Aber was wäre da Ihr Ratschlag, dieser Debatte, dieser aufgeheizten Stimmung, Emotionalität? Was wäre da Ihr Ratschlag, da ein bisschen Zug, den Wind aus den Segeln zu nehmen, dieser unglaublich aufgebauschte, hyperventilierende Kampf gegen rechts zu entdramatisieren?
Ja, das ist ganz schwer, weil, wie gesagt, es wird halt sowohl von den Regierungsparteien plus CDU wird es getragen, als auch vom Großteil der Medien. Dagegen jetzt anzukämpfen, ist unglaublich schwer. Ich meine, man muss sich nur vor Augen halten. Kanzler Scholz hat ja dann getwittert, dass er das eklig fände, dieses Video und den Slogans. Das ist der gleiche Mann, der wenige Wochen vorher sich vom Spiegel auf dem Cover zitieren ließ mit "Wir müssen endlich im großen Stil abschieben". Okay, der Satz hat jetzt vielleicht eine andere Qualität als Deutschland den Deutschen, Ausländer raus, aber letztendlich bedient er ja zumindest so die gleichen Trigger. Und dass diese Bigotterie nicht mehr bloßgestellt wird, das finde ich ein absolutes Armutszeugnis für die Medien, dass diese Rhetorik da 1:1 übernommen wird von Scholz und dass nicht auf diese innenliegenden Widersprüche mal hingewiesen wird. Also ich möchte mich gar nicht mit irgendwelchen Schnöselkindern, die auf Sylt da besoffen rumkrölen, beschäftigen, sondern ich möchte mich mit der echten Politik beschäftigen. Ich möchte, dass die Bundesregierung, dass die beispielsweise eine vernünftige Migrationspolitik fährt. Eine Politik mit Sinn und Verstand, was ich da allerdings nicht sehe. Also es geht aber jetzt nicht generell um Grenzen dicht oder so, sondern vor allem für die Zukunft zu definieren, was ist gut für die Gesellschaft, wie sieht es aus mit den Integrationskapazitäten, die wir haben, die momentan, darf man ja auch nicht vergessen, durch den Ukraine-Krieg und durch die Millionen Ukraine-Flüchtlinge ganz einfach über ganz einfach ausgereizt sind. Man kann da auch gerne mehr aufbauen, mehr Integrationskapazitäten, aber einfach nur sich da hinzustellen, wie ja, viele Grüne es ganz gerne machen und sagen, ist doch alles supi, lass die Leute rein, das regelt sich ja von alleine. Nein, es regelt sich nicht von alleine. Und damit ist vor allen Dingen, damit ist den Leuten ja auch nicht geholfen.
Was wäre für Sie eine nachhaltige und vernünftige Migrationspolitik für Deutschland?
Indem man beispielsweise, also die Linke würde das jetzt Nützlichkeitsrassismus nennen, was ich jetzt sage, indem man beispielsweise definiert, wir hatten ja gerade das Thema Fachkräftemangel, dass man in den und den Bereichen bräuchten wir mehr ja, Mitarbeiter in Deutschland, davon dann Zahlen abhängig macht und gleichzeitig wohlgemerkt, bevor man die Leute auf den Arbeitsmarkt lässt, eine Ausbildungsinitiative startet, wo dann die Sprache mit dazugehören muss, selbstverständlich, wo je nach Herkunftsland kulturelle Dinge, soziokulturelle Dinge mit dazugehören und wo natürlich dann auch die Fachausbildung mit dazugehört, das ist klar. Ich meine, wenn es denn so ist, ich kann es ganz schlecht beurteilen, es wird immer behauptet, dass beispielsweise im Handwerk, dass dort überall ja, Nachwuchs fehlt, dann spricht für mich überhaupt nichts dagegen, dass wenn es Migrationswillige gibt, dass man die Stellen mit den Leuten besetzt. Aber das muss halt vernünftig gemacht werden und nicht einfach, hier hast du jetzt ein Arbeitsvisum und dann steht der arme Kerl dort auf der Baustelle, spricht die Sprache nicht, hat kulturelle Probleme mit seinem neuen Land. Damit ist wirklich niemandem geholfen.
Noch letztes Thema, was mich interessiert bei Ihnen. Wie würden Sie den Zustand der Medien beurteilen aktuell in Deutschland? Was für ein Zeugnis stellen Sie den deutschen Journalisten aus?
Also ich frage mich gerade, wer schlechter ist, die Bundesregierung oder die Medien. Es ist ein harter, harter, harter Wettbewerb. Nein, es ist eine wirkliche Katastrophe. Es ist, also zumindest was jetzt sowohl die Öffentlich-Rechtlichen, wo es allerdings so ein paar Lichtblicke gibt, die allerdings auch ganz gut im Spartenprogramm versteckt sind, aber auch vor allen Dingen auch, was jetzt die großen Zeitungen und Zeitschriften angeht, die überhaupt keine offene Debatte mehr zulassen, in der sich stets irgendwelche Mehrheitsmeinungen dann schnell bilden. Das haben wir bei Corona gehabt, das haben wir beim Thema Ukraine, das haben wir beim Thema Gaza, das haben wir eigentlich bei allen politischen Themen, wo kaum noch eine Debatte innerhalb dieser Medien stattfindet, geschweige denn, wo Leute von außen, Gedanken von außen überhaupt noch zugelassen werden, die jetzt nicht mit dieser Mehrheitsmeinung übereinstimmen. Also das, aber man muss sich jetzt auch nicht wirklich wundern, denn was jetzt in den letzten Jahren dort bei den Kollegen dort als Nachwuchs nachgewachsen ist, das sind dann halt wieder ja die Produkte unserer Universitäten, die halt mit dieser beispielsweise mit dieser identitätspolitischen und woken Grundeinstellung ja ganz einfach die aufgenommen habe. Ich möchte nicht sagen, dass es eingetrichtert wurde, sondern das war ja auch durchaus ist ja auch durchaus, die zeigen da ja, das ist halt der Zeitgeist. Und wenn diese Leute dann in die Medien reinkommen, in denen beispielsweise Positionen zur Zukunft der Ukraine, wo man sofort dann Putin-Versteher ist oder Autokratie-Versteher, was weiß ich, was dort alles behauptet wird, AfD-nah, wenn man sich dafür eine Verhandlungslösung für Friedensverhandlungen einsetzt. Und diese Leute haben das wirklich verinnerlicht. Und ja, was erwartet man dann von denen, dass sie schreiben? Dann schreiben sie halt ihre Kampfartikel gegen alle Andersdenkenden. Und das ist aber nicht der, ja, der intellektuell offene Debattenraum, den ich mir wünsche.
Wie könnte sich dieses verkrampfte, eingeschränkte Meinungsklima entspannen? Was wäre da Ihr Ratschlag?
Naja, einfach mal abrüsten und vor allen Dingen lernen, andere Positionen zu akzeptieren. Das sehen wir ein Beispiel am Vergleich Nachdenkseiten und Weltwoche. Es gibt sicherlich sehr, sehr viele politische Themen, wo wir komplett anderer Meinung sind. Und dennoch haben wir auch Schnittmengen und wir stehen im Dialog zueinander und debattieren offen. Das wünsche ich mir eigentlich auch für die gesamte Gesellschaft und vor allen Dingen halt auch für, ja, für unsere Medien, dass dann offener wird, dass halt diese, ja, Scheuklappen abgesetzt werden, dass diese Ausschließerie das mal aufhört, dass man auch mal kontrovers sein darf, dass man ehrlich ist, dass man echte Debatten führt, die auch den Namen wert sind, wo auch Pro und Contra mal aufeinandertreffen, gerade eben auch in, bei politischen Themen, die jetzt ein bisschen tabu behaftet sind. Ich glaube, dann würde, ja, das wäre nicht nur gut für die Debatte selbst, sondern auch für die politische Zukunft und auch für den gesellschaftlichen Zusammenhang.
Was würden Sie einem jungen Journalisten, der frisch ab Uni, frisch ab Ausbildung, frisch ab diesem woken Indoktrinierungszentrumsinstitut, weiß ich, was kommt, was würden Sie dem mit auf den Weg geben, dass es eben nicht so weit kommt, dass die Debatte eben nicht verengt wird, damit er eben offen bleibt, keine Scheuklappen hat? Was würden Sie da ihm mit auf den Weg geben?
Ja, lest doch mal die Nachrichtenseiten, lest doch mal die Weltwoche. Du musst um Himmels Willen nicht mit allen übereinstimmen, was dort steht, aber vielleicht kriegst du mal ein paar Anregungen, dass man Dinge auch anders sehen kann.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Berger.